Es gibt nur eine Gesamtsituation und nur einen Podcast, der sie bewältigen kann. Blauer Arena, Deutschlands bester Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation.
Christopher Lauer,
Dr. Ulrich Fehner, die Gesamtsituation. Deutschlands bester Podcast,
Lauer, der Fehner, Lauer.
Situation, Bewältigung,
bester
Podcast, Podcast, und Podcast,
Podcast.
Es ist
Hallo und herzlich willkommen zur 170. Folge von Lauer und Wehner, aufgenommen am Mittwoch, den 24. April 2024. Lauer und Wehner, Deutschlands bester Podcast für Fragen der Straßenverkehrsordnung und Impulskontrolle und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Die Gesamtsituation sieht so aus, die Gesamtsituation so vor sich hin. Für mich besonders schlimm im Moment, der Europawahlkampf hat begonnen, das heißt überall hängen sehr schlechte Plakate, die ich dann also sehen muss, das ist kein Vergnügen, aber da muss ich jetzt durch. Zum Glück nicht alleine. Beim Versuch, die Gesamtsituation zu bewältigen, werde ich begleitet vom Berliner Strafverteidiger, seines Zeichens namens Partner, Mitherausgeber, Gründungsmitglied dieses Podcastes, Dr. Ulrich Wehner. Guten Abend, lieber Ulrich.
Hallo, guten Abend. Bei dieser Ankündigung fühle ich mich, als käme ich die Showtreppe herunter.
Ja.
Und begrüße, stelle vor, den Berliner Publizisten Christopher Lauer.
Guten Abend, lieber Ulrich.
Lass uns in medias res gehen.
In medias res gleich gehen, rein. Wie wir so schön sagen. Ja, wir haben es heute total eilig. Also Ulrich, wir wollen ein besonders niederschwelliger Podcast sein und das also auch neue HörerInnen verstehen. Was machen wir hier überhaupt? Und das ist auch ganz gut für uns, damit wir uns nochmal zu Beginn des Podcasts ein bisschen konzentrieren und uns darauf einigen, worum es hier eigentlich geht. Was machen wir hier eigentlich bei Lauer und Wehner?
Faktenbasiertes Aufregen ist die Methode. Wir schauen uns die Sachen an, die so im Laufe von ein, zwei Wochen einen negativen Impact haben und über die man sich spontan furchtbar aufregen könnte und jedenfalls die so ein Stachel im Fleisch des Wohlbefindens sind. Und dann guckt man sich die nochmal an, rückt so zwei, drei Fakten in den Blick und regt sich dann darüber auf. Das machen wir.
Und oder auch nicht, weil man merkt, es lohnt sich nicht.
Und wie es auch im Einzelfall laufen mag, es führt zu einer ausgesprochen wirksamen und heilsamen Regulation des Emotionshaushalts.
Das stimmt. Ich muss auch an dieser Stelle nochmal betonen, in den Wochen, in denen wir podcasten, geht es mir deutlich besser als in den Wochen, in denen wir das nicht tun. Und ich denke, unseren HörerInnen, den meisten zumindest, geht es dabei ähnlich.
Was ja der Grund für die Kassenzulassung ist, die wir beantragt haben.
Das ist der Grund für die Kassenzulassung. Manchmal kommentieren sich die Sachen von selbst, muss ich an dieser Stelle noch sagen. Heute zum Beispiel wieder. Und damit gehen wir direkt über zu unserer Top-Kategorie, worüber wir nicht reden. Heute zum Beispiel wieder Marco Buschmann.
Ja, Marco Buschmann.
Seines Zeichens FDP-Justizminister. Ganz kurz, worum geht's in der Kategorie, worüber wir nicht reden? Manchmal gibt es Dinge, die sind so doof, da braucht man strategisch Schweigen. Und worüber man nicht redet, das kann verschiedene Gründe haben, warum man über etwas nicht redet. Entweder weil es total bescheuert ist oder weil es Ragebait ist. Das heißt, eine Botschaft, die extra designt worden ist, dass man sich darüber aufregt und sie dadurch weitere Verbreitung findet und so weiter und so fort. Also haben wir es uns hier zur Aufgabe gemacht, einmal über Dinge zu reden, um dann nie wieder über sie zu reden und insbesondere, damit auch ihr nicht über sie reden müsst. Und besonders negativ herausgestochen ist da vor wenigen Tagen, ich glaube gestern war das, ne? Oder? Was steht hier für ein Datum? 20. April, ne? Es ist doch schon 4 Tage her. Also als wäre es gestern. Marco Buschmann schreibt einen etwas kryptischen Tweet. Auf das Konsumplebiszit in Anführungszeichen, die Demokratie der Märkte, also dass wir selber entscheiden, was produziert und konsumiert wird, sowie Freiheit und Gleichheit der Menschen, die sich jeder Selbstermächtigung angeblicher Eliten in den Weg stellen, Punkt, guten Appetit, Ausrufezeichen. Und dann sieht man, ja, dann sieht man da ein Foto von etwas, was Essen zu bezeichnen dann schon doch etwas zu viel verlangt wäre. Ja, also meiner Meinung nach zumindest. Das ist so ein sehr, ja, es ist so ein Brötchen, das wahrscheinlich gerne ein Hotdog-Brötchen geworden wäre, aber dann eher so ein Milchhörnchen wurde. I don't know. Also wenn es sprechen könnte, würde es sagen, töte mich, töte mich. Und dann hängt da so Pulled Pork nennt man das, glaube ich, ne? Sieht ein bisschen aus wie Sauerkraut. Es sieht auf jeden Fall so aus, als hätte es schon mal jemand gegessen. Und daneben sind so vollkommen lieblos drapierte, ich glaube, die Dinger heißen Jalapenos.
Sí.
So.
Bendejos.
Und ja, und und ja, Ulrich, fangen wir mal so an. Ulrich, was macht das mit dir?
Ja, ich bin erschüttert. Ich bin erschüttert. Das ist schon ein schönes Beispiel für die Kategorie des Nicht-Drüber-Redens. Das Ganze geht wohl zurück auf eine mehr oder weniger private Art Fehde, die sich Marco Buschmann und der Zeitjournalist und ehemalige Grünen-Politiker Herr Bernd Ulrich geliefert haben. Jedenfalls gibt es im Zusammenhang mit dieser Causa gibt es unter anderem den Tweet, in dem Bernd Ulrich sagt, der Lebensmittelgeschmack und der Musikgeschmack von Marco Buschmann seien beide offenbar gleich schlecht. Und das und das hat ihn wohl dann, ja, hat ihn gereizt.
Das hat ihn gereizt,
und ja. Es ist wohl, nimmt es Bezug auf Ausführungen in dem relativ neuen Buch, das Bernd Ulrich, ich glaube, mit einem Kollegen oder einer Kollegin verfasst hat, in dem sich im weitesten Sinne Umweltfragen widmet. Also ich nenne das mal so altbacken, ja. Umweltfragen. Ne? Das so hieß, als es noch Umweltschutz hieß, wenn man seinen Ölwechsel dann vielleicht doch nicht im Wald durchgeführt hat. Und so. Und was macht das mit mir? Es erschüttert mich tatsächlich ein bisschen, weil das so eine, also das hätte ich an Buschmann tatsächlich nicht zugetraut. Ich weiß, du hättest ihm alles zugetraut und traust ihm auch weiterhin alles zu.
Ja,
aber das ist
korrekt.
Ein so niveauloser Versuch,
es ist einfach sehr dumm,
sich da irgendwie so als Intellektueller zu gerieren, weil das klingt ja irgendwie total kenntnisreich und ja, also
ich weiß,
das
was
klingt
du
ja so philosophisch,
das klingt,
auch, als hätte er richtig
das klingt
so,
aber auch vor allen Dingen wie gewollt und nicht gekonnt.
Es hat eine sehr intellektuelle Anmutung,
ja, genau,
die sich dann aber als warme Luft erweist. Und das ist das eine. Das zweite, was mich da dran erschüttert, ist, dass das so ein Schwurbelton ist. Das ist also inhaltlich,
ja,
mit der Selbstermächtigung angeblicher Eliten. Das ist ein AfD-Motiv. Ne? Das,
ja.
Selbstermächtigung angeblicher Eliten. Das fühlt sich jedenfalls auch so an, als sei das aus dieser Szene, wo man, es geht schon Richtung Echsenmenschen. Und
ja.
Es ist ein Nicht-Niveau, ein Niveauverlust, eine Niveauunterschreitung, die ist so schlimm, so tief, ja, dass es schon erschütternd ist. Weil, also, das ist genau dieses dumme Zeug. Das ist noch dümmer als das, was Markus Söder da jeden Tag mehrfach raushämmert.
Ja.
Dass er sich irgendwie seine Weißwurst nicht madig machen lässt von den Verbietern. Also, Selbstermächtigung, angebliche Eliten, was ist das denn für ein Quatsch?
Das ist schon sehr problematisch.
Ja, das ist also das wirklich. Und dann, also zu glauben, wenn man irgendwie so eine Pommes mit so einem Schwein gefüllten Milchbrötchen, wie du das ja richtig, und Jalapenos dazu isst, dass das ein Statement ist. Also, und damit das, ich habe auch kurz geprüft, ob er das vielleicht irgendwie witzig meint, und bin, ja, zum Ergebnis gekommen, nein. Nein, das meint selbst Marco Buschmann findet das nicht witzig, sondern der glaubt, der große Intellektuelle, also der denkt, er sei so irgendwo zwischen Salman Rushdie und Susan Sontag mit dieser Bemerkung.
Gleich sagt er auch noch sowas wie, wage es, die Steine des Verstandes zu bedienen, Und dann hat er schon so eine halbe Erektion. Ja, das ist alles sehr traurig. Ja. Da hast du vollkommen recht. Und das Schlimme ist, einmal ist es ja intellektuell von Intellektualität her Quatsch, ja. Aber es ist ja auch, wenn man jetzt sagen würde, ich versuche mich inhaltlich mit dem auseinanderzusetzen, was Marco Buschmann da sagt, ist es auch Quatsch, denn diese Demokratie der Märkte, die er behauptet, die gibt es in dieser Form nicht, insbesondere beim Essen. Denn ich kann so viel vegane Wurst von Rügenwalder kaufen. Das ändert nichts daran, dass trotzdem noch viel zu viel Rindfleisch und Schweinefleisch produziert wird. Und das ändert auch nichts daran, dass andere Dinge produziert werden und angeboten werden, die einfach ungesund und scheiße sind. Ja, also es funktioniert nämlich gerade eben nicht so. Das ist ja eine große Errungenschaft, dass wir als Menschen gesagt haben, okay, wir einigen uns darauf, demokratisch irgendwas zu wählen, und die machen dann Regeln für uns alle. Und also, ja, das ist halt, inhaltlich ist es halt auch Quatsch zu sagen, dass ja die Demokratie der Märkte jetzt entscheiden würde, was Gutes und was Schlechtes. Nein.
Ja, das ist so erkennbar auch zu kurz gesprungen. Also man kann ja mit guten Gründen für Marktwirtschaft sein.
Ja.
Aber wie immer ist es, glaube ich, steht es fest, dass es da auch dort Regeln und Ausnahmen gibt.
Ja.
Also man kann nicht, das ist nicht der Universalkleber, die Freiheit und die freien Kräfte des Marktes, und schon gar nicht bei Fragen, in denen man vielleicht etwas, in denen man Schwache schützen muss, zum Beispiel Tiere, in denen man mal mehr als 24 Stunden im Voraus denken muss, zum Beispiel Erderwärmung, und da regelt es der Markt nicht, genauso wie der Markt auch Minderheitenschutz nicht regelt.
Ja.
Das ist evident. Das kriegt man nicht hin. Das ist so dieses,
es ist ein bisschen traurig.
Richtig auch, ja. Dummes Zeug, muss man sagen.
Und man muss
erkennbar dummes Zeug.
Ja. Und man muss dazu ja auch sagen, dass das ja auch nicht FDP-Politik ist. Siehe Volker Wissing und sein Steckenpferd, die E-Fuels. Also ich sag mal, das Konsumplebiszit, die Demokratie der Märkte bezüglich E-Fuels wurde schon getroffen, EU-weit, ja. Aber weil Volker Wissing da diesen, der Amerikaner würde sagen, Pipe Dream hat, müssen wir jetzt alle leiden, weil er also der Meinung ist, im Jahre 2050 müsse es also noch möglich sein, Verbrennungsmotoren mit sogenannten E-Fuels zu betanken. Es ist alles sehr, sehr traurig. Es ist also dumm, es ist falsch und es ist sogar in der bizarren Logik der FDP noch nicht mal konsistent mit dem Scheiß, den sie da sonst so verzapfen.
Ja.
Und das Schlimme ist, so Shifting Baseline Syndrome, ja. Weil es eben Marco Buschmann ist, findet man es gar nicht mehr so schlimm. Aber wenn du dir halt einfach mal vor Augen führst, es handelt sich bei diesem Mann um den Bundesjustizminister einer G8-Nation, eines wichtigen Staates in Europa. Dieser Mann ist mit dafür verantwortlich, wie sich der rechtliche Rahmen für hunderte Millionen von EU-Bürgern entwickelt, ja. Und dann hat der nichts Besseres zu tun, als da dieses Milchhörnchen mit Pulled Pork auf einem Plastiktablett, das liegt auf einem Plastiktablett, zu posten.
Ich glaube, es ist Emaille, aber das ist nicht der Punkt wahrscheinlich. Ja, schön. Genug nicht drüber geredet, ja, würde ich sagen.
Ich freue mich auf jeden Fall auf das Konsumplebiszit bei der Europawahl, wenn die FDP unter 4% bleibt. Aber leider gibt es ja bei der Europawahl nicht mehr die 5%-Hürde. Das Schlimme ist, ich muss ja jetzt diese Wahlplakate sehen. Ich sehe jetzt immer diese Stirn von Agnes Strack-Zimmermann.
Ja, das ist natürlich sehr schwierig.
Das ist schwierig.
Wir dürfen auch gespannt sein, was passiert, wenn die FDP bei 4% landet, was sie dann für Forderungen rausholen. Wahrscheinlich.
Ach so, du meinst, weil sie ja diese geniale Taktik verfolgen, wenn wir noch mehr von dem Scheiß machen, der uns in den Prozenten so gedrückt hat, dann stehen wir bestimmt morgen wieder bei 10%.
Genau, wir machen das, was uns jetzt schon den Misserfolg garantiert hat. Das machen wir, da machen wir einfach mehr.
Machen wir noch eine Schippe mehr. Ich kann nur sagen, Kokain, hell of a drug, Kinder, nehmt das nicht. Es macht euch kaputt, siehe FDP.
Trinkt lieber mit Markus Söder jeden Tag 3 Liter Bier.
Genau, trinkt lieber 3 Liter Bier, das ist auch gesellschaftlich anerkannt und es macht euch nur dumm und nicht größenwahnsinnig.
Markus Söder ist ja ein Unionspolitiker und die Union arbeitet ja an ihrem neuen Grundsatzprogramm.
Ist das jetzt die Kategorie nicht drüber reden oder haben wir jetzt hier schon ein neues Thema?
Das ist das neue Thema, eine neue Kategorie, die es jedenfalls heute gibt. Wie es für Kategorien gehört, gibt es sie manchmal auch nur einmal.
Ja.
Und das ist die Kategorie, es erklärt sich selbst.
Okay.
Es gab mal einen Bundespräsidenten, Christian Wulff.
Ja.
Und da denkt man eigentlich an zwei Sachen. Einmal an ein unwürdiges aus dem Amt scheiden, wo er zuletzt sich dann auch so hat jagen lassen und noch kommentiert, wo das Bobbycar herkam, dass das junge gemeinsame Kind mit seiner Frau von irgendjemandem geschenkt hatte und da hat er sich noch dagegen verteidigt, dass dieses Bobbycar und so weiter und so fort. Das ist das eine. Also
war
er ist
nicht schön.
Bekannt dafür. Und dann ist ihm etwas gelungen, was Frank-Walter Steinmeier nicht gelingen wird. Er hat einen Satz gesagt, der in Erinnerung geblieben ist. Und das war der Satz, der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland.
Ja.
Da gibt's Leute, die sagen, ja, so what? Ich meine, ich weiß.
Nach wie vor großes Trauma für die CDU, dass er diesen Satz gesagt hat.
Es gibt Milieus, eben das im guten soziologischen Sinne Milieus, nämlich das christlich-sozial-christlich-demokratische Unionsmilieu. Die sind christlich, so christlich geprägt, dass dieser Satz die damals total geschockt hat.
Ja.
So, und seitdem, ich weiß gar nicht genau, wann er den gesagt hat, das ist schon wahnsinnig lange her.
Es ist schon
wahnsinnig. Seitdem ringt die Union also einen Kampf mit so einer riesigen Würgeschlange, die sie ergriffen hat. Einen Kampf ohne Ende, geht also meilenweit zurück hinter diesen Satz. Und dann haben sie sich da irgendwie einen abgerungen mit dieser, eben wie gesagt, so riesen Würgeschlange. Und dann hatten sie in ihrem Grundsatzprogrammentwurf diesen Satz. Muslime, die unsere Werte teilen, gehören zu Deutschland. Da haben sich Leute beschwert, also insbesondere Islamverbände. Und die haben gesagt, was ist das denn jetzt hier?
Was soll das denn sein, ja?
Und was ist mit den anderen? Die gehören dann nicht zu Deutschland. Und wer entscheidet das? Friedrich Merz im Zusammenspiel mit Markus Söder.
Mit dem Wächterrat.
Und mit dem Wächterrat und der Chefredaktion der Welt oder was? Also das kam nicht gut an.
Nee.
Und dann hat man weiter gerungen, dieser riesen Würgeschlange. Und
es wurde nicht besser.
Jetzt gibt's das kann jeder selber entscheiden. Es wird eigentlich immer besser.
Es gibt einen neuen Satz.
Jetzt gibt's einen neuen Satz oder jetzt gibt's mehrere Sätze. Muslime sind Teil der religiösen Vielfalt Deutschlands und unserer Gesellschaft. Viele von ihnen haben in Deutschland schon seit Jahrzehnten eine neue Heimat gefunden. Und jetzt kommt die Antwort. Ein Islam, der unsere Werte nicht teilt und unsere freiheitliche Gesellschaft ablehnt, gehört nicht zu Deutschland.
Ja, toll.
Das ist jetzt der
Zwischenstand. Das ist jetzt die Verbesserung.
Das ist, und ich meine, das ist ein derartiger, also das liest sich so, ich weiß gar nicht, das ist so, wenn irgendwie 195 Staaten zusammenkommen und die sollen dann so eine Erklärung
zum Klimaschutz abgeben, ja.
Zum Schutz von, ja, zum Klimaschutz, also zu irgendwas, was für viele Leute noch immer kontrovers ist, also was denen total viel abverlangt.
Das hört sich für mich eher so an, wenn halt so Hardcore-Christen ein Referat über Geschlechtsverkehr halten müssen. Ungefähr so locker ist das, dieser Satz.
Das ist ein schöner Vergleich. Der erinnert mich, jetzt weiß ich nicht, woran mich das erinnert, das erinnert mich an so Erklärungen aus der katholischen Kirche, ja. zur Homosexualität. Ja. Wo man dann so sagt, Ja, möglicherweise, wir erkennen an, dass die vielleicht eine Seele haben und in ihrem Leben in Sünde wollen wir sie nicht alleine lassen. Deshalb, und dann so, ja, Papst äußert sich zur Homosexualität erstmals irgendwie bla bla. Wahrscheinlich ist das Verhältnis der katholischen Kirche, also der oberen, der Leitungsebene da, des Führungsteams der katholischen Kirche, das Verhältnis zur Homosexualität entspricht wahrscheinlich dem Verhältnis großer Teile der Union zu Muslimen und zum Islam, Muslimen und Musliminnen. Ja, also, und allein der Satz, Muslime sind Teil der religiösen Vielfalt Deutschlands und unserer Gesellschaft. Das geht ja gar nicht.
Ich glaube, der Satz ist auch grammatikalisch falsch, aber ich bin mir da, also irgendwas sträubt sich da in mir.
Sind Teil der religiösen Vielfalt Deutschlands und unserer Gesellschaft. Also das sind schon mal, also wie die jetzt diese Kategorien gebildet haben, ist schon mal sehr, sehr fraglich. Und dann so viele von ihnen haben in Deutschland eine neue Heimat gefunden. Ja,
Wir sind zweiter, dritter und vierter Generation, aber.
Und auch hier dann wieder so verschiedene, der unsere Werte nicht teilt und unsere freiheitliche Gesellschaft ablehnt. Ja, ist das jetzt die freiheitliche Gesellschaft? Was anderes als unsere Werte? Gehört nicht zu Deutschland.
Es ist halt einfach bezeichnend, weißt du, der Witz ist ja halt auch einfach, man könnte ja auch gar nichts dazu sagen, ne? Man könnte ja auch gar nichts dazu sagen, weil klar ist, die CDU hat mit Muslimen kein Problem. Aber das Witzige ist ja, oder das nicht lustige, lustig ist ja, sie haben ja ein Problem mit Muslimen. Und statt einfach offen, weiß ich nicht, rassistisch zu sein und zu sagen, wir finden Türken, finden wir blöd und Araber auch und das ist uns alles nicht geheuer und die sollen wieder zurückgehen, da wo sie hingehören. Ja, statt das einfach mal zu sagen, drucksen sie dann irgendwie rum, weil, ja, scheiße, die können ja auch wählen und vielleicht wählt ja von denen auch mal jemand CDU und wir müssen ja tolerant sein. So hört sich das an. So hört sich das an. Wenn Hubert Aiwanger einen Aufsatz schreiben muss, warum das mit seinem Nazi-Pamphlet da schlecht war. Ja, so, okay, ich hab's verstanden, es war nicht gut. So hört sich das an. Ja, also, das auch so negativ zu definieren, ja, statt einfach zu sagen, der Islam gehört zu Deutschland. Punkt. Der Islam gehört zu Deutschland. Die Christlich-Demokratische Union stellt sich gegen jede Form von Islam- und Muslimfeindlichkeit und Leute, die versuchen, einen Keil zwischen die muslimische Community und den Rest Deutschlands zu treiben oder irgendwie sowas, ja. Yalla, yalla, yalla. Aber das ist halt echt so dieses, ich habe ja nichts gegen Ausländer. Ich meine zum Beispiel hier der Ali, ne, der macht ja leckeren Döner und Steuern bezahlt der meines Wissens auch, ne. Das ja. Niveau ist das.
Und das war 2010, dass Christian Wulff das gesagt hatte, wohl. Dabei muss man sagen, hat ja schon Friedrich Merz hatte ja mal angesetzt, wir hatten es seinerzeit auch analysiert, ist ein bisschen viel gesagt, uns auf der Zunge zergehen lassen sozusagen, hat ja schon mal angesetzt, das Verhältnis der Union tatsächlich zur Homosexualität.
Ja.
ein wenig zu klären,
ja.
Als er seinerzeit sagte, also so eine liberale Haltung versuchte, das geht die Öffentlichkeit nichts an, die sexuelle Orientierung. Und dann kam das, solange sie sich an unsere Gesetze halten, solange sich das im Rahmen der Gesetze bewegt, und dann dieser völlige Fehlgriff, und solange es nicht Kinder betrifft.
Ja.
Also das wäre eigentlich auch so, der Islam gehört zu Deutschland, solange sie ihre Frauen nicht schlagen und nicht jeden Tag scharf abstechen.
Ja. Also Und es nicht die Kinder betrifft.
Ne? Und sie kein Kopftuch tragen und Steuern zahlen und kein Bürgergeld kassieren und
nicht immer dankbar dafür sind
und sich ordentlich benehmen. Ja? Also ja. Und noch ein bisschen, also auch schon deutlich ordentlicher als die übrigen Menschen, die hier schon immer leben.
Und das ist halt so krass, weil irgendwie alle türkischstämmigen Menschen, die ich kenne, das sind so 150-prozentige Almans, die sind so viel krasser deutsch als alle Deutschen.
Extrem spießige Türken.
Ja,
aber ich meine, das ist auch Rassismus zu glauben, dass es keine spießigen Türken
gibt. Ja, nee, es ist, ich will damit nur sagen, das ist halt so an der Realität vorbei, dieses Statement. Und diese Leute werden da natürlich total vor den Kopf gestoßen, ja. Die denken sich so, jetzt bin ich schon 150% deutscher als alle Deutschen. Und dann muss ich mir noch immer anhören, dass ich irgendwie nicht zu Deutschland gehöre. Und ich wurde hier geboren und jetzt sagt er mir, viele haben hier eine Heimat gefunden. Was ist denn das bitte für ein Verständnis? Vor allen Dingen, das ist ja auch so geil. Da sieht man ja auch mit diesem, viele haben hier eine Heimat gefunden, dass die CDU oder die Leute, die da dieses Programm schreiben, die schreiben Muslime und denken aber Ausländer. Ja, die kommen gar nicht auf die Idee. Also, es gibt naturgemäß jetzt weniger Konvertiten als Leute, die dann aufgrund ihrer Herkunft halt eben muslimisch sind. Aber es gibt natürlich auch Leute, die konvertieren. Meint die CDU damit jetzt auch die Konvertiten?
Ja, also auch so, diese Kategorie der Muslime.
Ja.
Das war schon bei, ja, also dieses Ausländer und religiöse Orientierung beziehungsweise Konfession durcheinander zu werfen, also oder in einen Topf zu werfen. Also hier, sagen wir mal, gibt ja auch, jeder hat ja in seiner Umgebung katholische Menschen,
ja,
evangelische Menschen, also ihrer Konfession nach. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass man mit denen spricht und denkt, Mensch, heute treffe ich ein paar katholischen Menschen.
Ja.
Und dass man das merken würde. Aber man glaubt offenbar, dass man das in anderen Konfessionen, würde man das dauernd merken.
Dass man es mit einem Moslem zu tun hat,
also den ganzen Tag irgendwie da rummoslemt. Ja. Also ich meine, wenn man sich mal diesen Satz vorstellt, dass wenn es andere Gruppen betrifft,
ja,
beträfe, die dann,
Katholiken,
wo man dann sagt, so, die gehören dann nicht zu uns, wenn die unsere Werte nicht teilen. Ne? Also zum Beispiel jüdische Mitbürger, die unsere Werte nicht teilen, gehören nicht zu uns. So, hey, was ist das denn? Was geht denn jetzt ab?
Und ich sag mal so, nach den ganzen Missbrauchsskandalen in der katholischen Kirche fühle ich mich diesen Menschen deutlich weniger verbunden. Ja,
die teilen doch unsere Werte auch nicht. Die teilen die doch überhaupt nicht. Also die treten doch die Werte zum Teil mit Füßen. Aber die gehören dann zu uns. Nur die anderen, wenn die das nicht. Also man muss dazu sagen,
viele Katholiken haben ja auch in Deutschland jetzt eine Heimat gefunden.
Ja.
Der Katholizismus gehört zu Deutschland. Du hast vollkommen recht. Also wenn man das einfach mal mit, weiß ich nicht, Katholizismus, Judentum, Blauäugige, es ist vollkommen bizarr. Aber wieder einmal bestätigt sich das, was wir hier bei Lauer und Wena die ganze Zeit rauf und runter predigen. Der Konservatismus in Deutschland, aber wahrscheinlich sogar auch in Europa, aber der Konservatismus ist halt einfach inhaltlich komplett am Ende. Die haben überhaupt nichts mehr beizutragen. Ja,
an welcher Ecke die da rumschrauben?
Zu irgendeinem Problem, also Klimakatastrophe, demografischer Wandel, Russland, China, künstliche Intelligenz und worum geht's der CDU im
Verbrennungsmotor.
Verbrennungsmotor. Und worum geht's der CDU?
Grillen, Bier trinken.
Gendersternchen. Und dann geht's der
Gendersternchen, ja,
genau. Und dann geht's der CDU hier Fleisch an dieser essen. Stelle. Es ist vollkommen bizarr.
Ja, die, also das ist irgendwie, dein Haus brennt,
ja,
und du bügelst die Socken, so ungefähr. Und nun ja, also ich bin da, ich war da ziemlich geflasht. Also ich fand das sensationell, was die sich da.
Ja, es ist
was
auch
die
sensationell.
Da, was die sich, das ist ja schon ein paar Tage her, aber es hat bis heute angehalten.
Ja.
Das ist etwa 10 Tage her, würde ich sagen. Und also ich finde das sensationell, was die sich da für, was die da für Drafting-Exercises machen an einer Stelle, wo jeder sagt, also wenn es gut läuft und meistens läuft es gut, dass sie sich gar nicht, fragt, ob da jetzt einer irgendwie mal ob der islamischen Glaubens ist, muslimischen Glaubens ist oder ja jetzt aus der Kirche ausgetretener Lutheraner.
Ja, es ist
doch, ja, also ganz krasse Nummer. Ich bin sehr gespannt, freue mich schon auf den nächsten Draft, was es da dann ist, wer denn da irgendwie.
Vielleicht hat die CDU ja dann auch einfach den Mut zu sagen, Ausländer finden wir irgendwie blöd.
Islam gehört halt nicht zu Deutschland.
Ja,
so,
ja,
boing.
Boing. Boi, oi, oi.
Ja.
Trauen
so.
Sie sich aber nicht. Die Schisshasen. Ja.
Also, ja, und das ist ja irgendwie das große Werk des CDU-Generalsekretärs.
Carsten Linnemann,
ne? Der ist ja und macht einen sehr guten Job, sagen ja viele.
Ja,
also sehr guter Job.
Sehr guter Job, Carsten. Ich muss sagen, und ich meine, dieser Mann erlangte
Kudos.
Ja in Deutschland große Bekanntheit dadurch, dass er sich darüber beschwerte, dass Kinder mit Migrationshintergrund angeblich kein Deutsch könnten. In, ich glaube, Duisburg oder so war das. Und dieser Mann bringt also dann so einen Satz zustande. Beziehungsweise der geht durch seine Endredaktion und da muss ich sagen, oft beschweren sich ja Leute über Dinge, wo sie sich selbst auch so ein bisschen drin wiedererkennen und dieser Satz gibt auch Anlass zur Vermutung, dass das Thema Deutsch bei Carsten Linnemann auch ein sehr emotionales sein könnte.
Ja, also wie das halt in Paderborn so ist.
Ja.
Ne? Nun ja, also wild in all seiner Provinzialität und Muffigkeit,
ja,
sind diese Bemühungen da um so einen Satz sind irgendwie echt eine wilde Nummer. Wie gesagt, ich freue mich auf die Fortsetzung.
Ja.
Sonst ist es ja bei Serien inzwischen so, dass man gar nicht mehr diesen Druck, diese Gespanntheit hat, wenn eine Folge zu Ende ist, dass man dann irgendwie eine Woche warten muss oder so, dann binscht man sich das ja rein. Aber hier die CDU macht das so.
Die macht das auch
da
ganz
müssen wir
klassisch.
Jetzt erstmal wieder warten, bis das da weiter, bis die neuen Knaller raushauen.
Soll ich jetzt den Knaller zünden?
CDU-affine Hörerinnen und Hörer. Also
sorgt dafür, dass der Carsten seinen nächsten Satz raushaut. Wir sind hier schon ganz scharf.
So, weiter geht's. Möchtest du mal Werbung machen? Sonst platzt du doch immer.
An dieser Stelle noch der Hinweis, man kann diesen Podcast unterstützen. Alle Informationen dazu findet ihr auf plus.lauerundwehner.de und bei allen Leuten, die diesen Podcast bereits unterstützen, möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. Vielen lieben Dank. So, kommen wir zum nächsten Thema. Wolltest du jetzt über die Cum-Ex-Staatsanwältin reden?
Ja, nee, die würde ich eigentlich so am Ende.
Am Ende?
Ich würde jetzt auch über die Justiz
aber
reden. Und die Justiz.
Einen ganz besonders bizarren Fall in der Justiz.
Ja, und zwar die Paragraphen 59 fortfolgende des Strafgesetzbuchs. Auch gestandene Richter werden sie nicht kennen, aber in Waren an der Müritz wurden diese Regelungen dann doch wieder ausgegraben.
Ja.
Und ja, es geht also um den Virologen Christian Drosten und seinen Kontakt mit der Justiz. Und das ist sehr, soll man sagen, eine fast schon eine traurige Geschichte. Also
es ist nicht schön.
Nein, hinterlässt ein sehr dumpfes beklommen macht, diese Geschichte.
Also, ja.
Und ja, es war so, dass der nahezu weltbekannte, jedenfalls in Deutschland, also ultra prominente Virologe Christian Drosten, so, das muss jetzt Wertung und Sachverhalt ineinander übergehen, also so bodenständig ist, dass der irgendwie in Berlin mit seiner Frau und seinem vierjährigen Kind eines Samstags sagte, hey, komm, wir machen was Schönes, und dann sind die auf dem Campingplatz in Waren an der Müritz gefahren. Das ist nicht erfunden, das ist so gewesen. Und Waren an der Müritz, ich würde mal sagen, das ist so anderthalb Stunden entfernt von Berlin, also eine richtig bodenständige Nummer. Und da geht dann um 21 Uhr Christian Drosten mit seinem damals vierjährigen Sohn über diesen Campingplatz, um sich dann gemeinsam in dem Waschhaus, das ist ja bei Campingplätzen immer so, da, wer ein Zelt hat, hat ja kein Waschbecken da drin, um sich dann da die Zähne zu putzen. Also wohlgemerkt, ne, Christian Drosten
mit einem vierjährigen Kind.
Das war, wusste ich bis vor kurzem nicht, dass das Teil des Sachverhalts war. Und an dem Abend nähert sich ein Mann mit einer Bierflasche in der Hand und lässt so eine Tirade los auf Christian Drosten. Er sagt, der Christian Drosten, sei der größte Verbrecher aller Zeiten, ein Massenmörder. Sohn steht daneben, ne? Und Drosten sagt, ja, es kommt schon vor, dass er mal angesprochen wird von Leuten, die offensichtlich falsch abgebogen sind. Aber früher hat er versucht, mit denen zu reden, und jetzt sagt er, würde er nur sagen, gehen Sie bitte weiter. Und dann hat ihn das wohl so ein bisschen besonders verstört, dass da jemand auf ihn so einballert, auf ihn, Herrn Drosten, in Begleitung des Herrn Drostens vierjährigen Sohn, was jetzt auch, muss man nicht weit ausholen, um das zu erläutern, dass ihn das noch ein bisschen mehr erschüttert, als wenn er da alleine steht, ne?
Mir ist es aber nochmal trotzdem wichtig zu betonen, dass man schon wirklich, und das ist jetzt keine Wertung, sondern eine objektive Beschreibung, man muss aber schon ziemlich durch sein, um also jemanden vor einem vierjährigen Kind, das offensichtlich das Kind der Person ist, die man gerade beleidigt, zu beleidigen. Also, dass man selbst...
Ja, da würde ich auch nochmal dann drauf kommen.
Ja,
erklärt es ja auch so ein bisschen, also sag mal so, das ist ja schon die Sachverhaltsschilderung, sagt vielleicht da schon einiges.
Ja.
So, dann die Nacht weicht dem Tage wieder einmal. Es ist Sonntag und Christian Drosten, das sind Schilderungen aus der Wochenzeitschrift Die Zeit im Wesentlichen, als er gerade mit einer Schubkarre sein Zelt zum Auto brachte, das ist also auch irgendwie alles so recht pittoresk, sieht er diesen Typ vom Vorabend. Und also der da gesagt hat, hier Massenmörder, größter Verbrecher und dein Papa kommt in den Knast. Wahrscheinlich hätte er das auch gesagt. Sieht er den? Und der ist gerade in Begleitung seiner Partnerin, dieser Mann. Und dann legt diese Partnerin voll los. Drosten sei kein echter Doktor, schrie sie ihn an. Verpiss dich, rief die Frau ihm ins Gesicht. Und da hat sich dann Herr Drosten wohl gesagt, das reicht jetzt, jetzt rufe ich die Polizei, ich muss mir nicht alles gefallen lassen. Und ja, dann kam, glaube ich, noch ein Dritter hinzu, das weiß ich aber nicht, was der noch Tolles gesagt hat. Ja, jedenfalls, also es kommt, dann geht das Ganze so ein bisschen weit, es kommt zu einem Strafverfahren. Vorgeworfen wird also diesem Menschen da auf dem Campingplatz und seiner Partnerin Mike S. und Katrin W. unter anderem Verleumdung, was ich auch nicht auf Anhieb völlig schlüssig finde.
Ja.
Wahrscheinlich auch Beleidigung, da sind so ein bisschen Lücken hier in den Schilderungen, die mir bekannt sind. Jedenfalls, es kommt also zu einem Strafverfahren, einer mündlichen Verhandlung, und Herr Drosten erscheint da auch und ist also sichtbar und erkennbar verstört, dass er da 3 Stunden vernommen wird, 3 Stunden auch von der Verteidigung, intensiv befragt wird zu so Details der Impfung und der Sterblichkeit und der psychischen Folgen von Lockdowns für Kinder. Und das wird er da also so, als hätte er die Gesellschaft lahmgelegt.
Ja, vor allen Dingen, also, aber da muss man ja auch mal sagen, ist ja auch anscheinend eine ziemliche Glanzleistung des Richters, weil der kann ja normalerweise, wenn ich zumindest es richtig verstehe, dann dem Verteidiger da auch mal sagen, so, also entweder stellen Sie jetzt noch Fragen zum Sachverhalt oder wir machen hier mal irgendwie weiter, weil, ja.
Ja, der Richter hat sich da von dem Verteidiger, Berliner Kollege Mirko Röder, einer der Verteidiger, ziemlich laut, will ich mal wertfrei sagen, nicht unbedingt verdächtig der Schwurbelei, aber jedenfalls hat der Richter sich wohl dann ziemlich schnell auch überzeugen lassen mit der im Grunde richtigen, aber im Ergebnis falschen Überlegung, dass man, um festzustellen, ob etwas eine Beleidigung ist, gucken muss, ob da nicht ein Tatsachenkern da ist und die Äußerung dieser Tatsache richtig ist oder inwieweit die Äußerung dann von der Meinungsfreiheit gedeckt, gestützt sind. Das kann man natürlich, das ist vom Prinzip her richtig, aber sobald man dann irgendwie die Frage stellt, ob die Erde eine Kugel ist, muss man sagen, nee, Momentchen, das ist bekannt. Und wenn man dann fragt, ja, ist es eigentlich richtig, dass also Impftote noch und nöcher, die ihren Weg pflastern und die Suizidrate bei Kindern sich vervielfacht hat und Zahlungen der Gates-Stiftung an die Charité und so, da muss man irgendwann sagen, nee, weißt du was, das fragen wir jetzt mal nicht.
Ja.
Aber nicht so, da der Richter am Amtsgericht Roland Träger. Und ja, der hat sich da also irgendwie, der hat auch zwischendurch schon mal gesagt, oh, ich finde das alles nicht so schlimm. Ich glaube, irgendwer, so dieser Richter Roland Träger, irgendwer, ich glaube, ein Ministerpräsident hat ja mal gesagt, dass wir uns viel zu verzeihen hätten. Das meine ich auch, soll Richter Träger gesagt haben.
Ja, also
da gibt's eine Schilderung.
aber
gibt's eine Schilderung.
Alkoholtest von, wurde bei dem Richter nicht gemacht, ne?
Nee, muss man wohl nicht, weil.
Also sagen wir so, wenn ich hätte den ja mal ins Röhrchen pusten lassen.
Aber dann gibt's also eine Schilderung, dass auch, ja, gib das mal einfach wieder. Also dieses Verfahren läuft über, glaube ich, 4 Verhandlungstage. Dann Herr Drosten ist 3 Stunden da und dann werden da also auch wildeste Sachen noch, als der dann als Zeuge nicht mehr da ist, werden noch irgendwie wildeste Sachen vertreten und niemand sagt etwas. Also der Staatsanwalt sagt nichts, der Richter sagt nichts und unter anderem sagt dann diese Frau, Katrin W., sagt, dass Herr Drosten das Leben von allen Menschen auf der Welt negativ beeinflusst habe. Er, Herr Drosten, halte Menschen für Abschaum. Alle Menschen für Abschaum. Und zum Schluss sagte sie dann, dieser Mann ist ein Verbrecher.
Ja,
und dann wird
super
hier geschildert, niemand sagt etwas. Die Aussagen der Angeklagten bleiben unwidersprochen.
Ja.
Ja, und dann jetzt kommt diese Szene, wo man auch fragt, nee, ich gebe das mal einfach wieder. Als der Staatsanwalt sein Plädoyer hält, schaut der Richter Roland Träger abwesend aus dem Fenster. Ein Fahrradfahrer mit gelber Weste fährt vor dem Amtsgericht vorbei. Träger beugt sich fast unmerklich nach vorne, um ihm hinterherzuschauen. Tja. Besonders aufmerksam verfolgt er die Worte des Staatsanwalts nicht. So, und dann kommt das, was es wirklich nur alle Jubeljahre gibt. Richter Träger fällt eine Entscheidung, verhängt eine Geldstrafe und setzt die gewissermaßen zur Bewährung aus. Er spricht eine Verwarnung zu einer Geldstrafe mit Straf oder eine Verwarnung aus mit Strafvorbehalt. Das ist so etwas wie die Freiheitsstrafe zur Bewährung nur mit Geldstrafe. Das kommt so gut, das kommt extrem selten vor, aber Richter Roland, ein schöner Name, Vorname für einen Richter, Roland Träger, schafft es, sich auf die Paragraphen 59 fortfolgende des Strafgesetzbuches hier rauszuwinden, wo man dann sagt, ja, okay, also das wird gewissermaßen auf Bewährung zu einer Geldstrafe verurteilt. Muss die Strafe nicht zahlen, wenn er sich, dann wird die für eine gewisse Dauer zur Bewährung sozusagen ausgesetzt, 2 Jahre oder sowas. Wenn er sich 2 Jahre, wenn die sich nicht zu Schulden kommen lassen, dann wird diese Geldstrafe erlassen. Und da formuliert das Gesetz eben auch in besagt Paragraph 59 Voraussetzungen, die kumulativ vorliegen müssen, sollen, zu erwarten, das ist dann möglich, wenn zu erwarten ist, dass der Täter künftig auch ohne Verurteilung keine Straftaten mehr begehen wird. Nach Gesamtwürdigung von Tat und Persönlichkeit des Täters besondere Umstände vorliegen, die eine Verhängung von Strafe entbehrlich machen und die Verteidigung der Rechtsordnung die Verurteilung zur Strafe nicht gebietet. Das muss vorliegen, damit man diese von dieser Sanktion Gebrauch machen kann.
Ja.
Und man kann sagen, also auf Grundlage des soeben geschilderten Sachverhalts liegt
das nicht vor.
Das totale Gegenteil von all diesen Voraussetzungen vor.
Ja.
Also, dass diese Holzköpfe keine Straftaten mehr begehen,
ist ja Quatsch.
Erwartet ja wohl keiner im Ernst, wenn die
um 9
auf dem Campingplatz einen gestandenen, seriösen Mann mit seinem 4-jährigen Sohn verbal angreifen. Das ist ja wohl nicht zu erwarten, dass nach der Gesamtwürdigung von Tat und Persönlichkeit besondere Umstände vorliegen, die eine Verhängung von Strafe entbehrlich machen. Welche besonderen Umstände sollen das denn hier sein? Dass die irgendwie Angst vor Corona hatten oder was? Und das Dritte ist, die Verteidigung der Rechtsordnung, die Verurteilung zur Strafe nicht gebietet. Doch
gerade in diesem Fall,
wird klar, was diese doch irgendwie eigentlich abstrakten Kategorien, dass die Verteidigung der Rechtsordnung etwas gebietet, was das konkret bedeutet. Die Verteidigung der Rechtsordnung, dass man sich nämlich frei wissenschaftlich äußern kann und frei in das Gemeinwesen einbringen kann mit allem, was man an Fähigkeiten hat, ohne dass man dafür von irgendwelchen Hinzen und Kunzen dumm angemacht wird. Ja. Das gebietet die Rechtsordnung. Ja. Das heißt, die Rechtsordnung gebietet hier nach gerade eine Sanktionierung, wenn das strafbar war, was sie gemacht haben. Jedenfalls gebietet es dann, wenn das strafbar war, da auch eine Strafe zu verhängen und sie eben gerade nicht zur Bewährung sozusagen auszusetzen.
Ja, alles nicht sehr schön, aber der Staatsanwalt scheint da ja also auch tatsächlich nicht die hellste Kerze auf der Torte gewesen sein, wenn er den ganzen Bums unter Verleumdung laufen lässt, weil, also ich weiß nicht, wie das eine Verleumdung sein soll, wenn, sag ich mal, Beleidigung viel eher auf der...
Ich meine, verpiss dich ist meines Erachtens schon völlig ausreichend.
Ja, aber auch größter Verbrecher, also Verleumdung müsste ja... Also, ja, es ist mir ein Rätsel, was da passiert ist. Und ich finde, was mich jetzt noch interessieren würde, weil ich halte das tatsächlich für einen veritablen Justizskandal, kann man da noch irgendwas machen oder haben wir jetzt alle Pech?
Ja, ja, also das ist... Staatsanwaltschaft und Verteidiger haben Berufung eingelegt.
Ja, das ist doch wunderbar.
Ja, ja, das ist das, was
mir jetzt auch... Ach, und Verteidiger?
Ja, Verteidiger wollen Freispruch.
Ja.
Die wollen Freispruch.
Ja, dann hoffe ich ja mal, dass beim Landesgericht ist das dann ja wahrscheinlich.
Ja, Landgericht.
Landgericht nicht so Corona-Dullis vorsitzen.
Also, ja, das ist schwierig, ne? Aber also das ist jetzt auch meine große Hoffnung, weil also es mag womöglich Gründe geben, die dass aus irgendwelchen Details Sachverhalts heraus möglicherweise nicht strafbar sein lassen. Das weiß ich nicht. Das wäre auch noch sogar noch erträglich. Aber Verwarnung mit Strafvorbehalt, das geht hier wirklich gar nicht. Nee. Und man sollte jetzt diesen einen Richter, der offenbar, also diese Geschichte, wie der da irgendwie aus dem Fenster guckt und einen mit einer gelben Weste sieht und sich denkt, oh, gucke ich da mal hinterher. Ja, das sollte man jetzt nicht überbewerten. Der repräsentiert tatsächlich nicht, ist nicht repräsentativ für die deutsche Richterinnenschaft. Also das heißt, den nicht überbewerten, aber sollte das jetzt da irgendwie vom Landgericht gehalten werden, dann müsste man sich schon fragen, ob man da nicht, ja, ob man da nicht irgendwas eine Bundesaufsicht macht oder so.
Ja, und also es ist mir halt tatsächlich ein Rätsel.
Skurril. Und der Herr Drosten ist ja total
durch den Wind, verständlicherweise, ja.
Ja, der ist ziemlich fassungslos.
Ja.
Eine Fassungslosigkeit, die hier natürlich in Höchstform hervorgerufen wird, aber eine Fassungslosigkeit gegenüber dem Walten und Wirken der Justiz, die ich bei Mandanten häufig beobachte.
Ja.
Erst, also ganz besonders häufig bei Mandanten, die erstens justizunerfahren sind und zweitens bildungsbürgerlich unterwegs sind. Und ja, das ist beides bei Herrn Drosten der Fall. Und die bilden sich dann, das ist ja auch so Anfang 50 oder so, die bilden sich in ihrem Leben dann so eine Vorstellung von der Justiz,
die falscher nicht sein könnte,
mit der sie überhaupt nichts zu tun haben, außer vielleicht mal irgendwie so ein 2-3 Mal einen Tatort im Jahr sehen, und bilden sich so eine Vorstellung und kommen dann dahin und denken, das kann doch nicht sein, dass ein Richter so ist.
Ja. Ne?
Und also völlig geschockt. Er war da mit einem renommierten Strafverteidiger als Zeugenbeistand an seiner Seite. Ja, sieht jetzt auch nicht so aus, als hätte der da.
Ja, das verstehe ich aber auch nicht. Also wir sollen das
geleistet.
Wir sollen das gewesen sein. Oder sagen wir jetzt keine Namen, weil das so.
Ich weiß nicht, wer das
gewesen ist. Berufsehre. Nee, okay.
Nee, ich weiß ja nicht, wer das. Ich habe auch nur diesen, das ist ein
renommierter. Ich sag mal so, mit dir an seiner Seite wäre ihm das nicht passiert.
Ja, ich will da, also Zeugenbeistand, das ist jetzt nicht so, dass man da. Naja, also sagen wir hier, hic Rhodos, hic Salta, aber sagen wir mal, den Richter Roland Träger, hätte man vielleicht was machen können, dass man da mal so ein bisschen aufräumt, aber weiß ich nicht. Das will ich jetzt mal nicht so sagen, das, was ich.
Ja, dafür, also ich meine,
dass ich dafür Meisterwerke halt, mit Herrn Drosten.
Ja,
er hat mich halt auch nicht,
er hat sich halt auch nicht angerufen,
hat sich auch nicht gemeldet.
Ja, hat sich nicht gemeldet. Aber ich muss halt an der Stelle sagen, was mich halt echt fasziniert ist, dass diese Frau, weil das ist eigentlich, also das lernst du, glaube ich, im ersten Semester oder zumindest, wenn du dich mal ein bisschen auch mit Äußerungsrecht auseinandersetzt, wenn diese Frau da vom Christian Drosten redet und davon spricht, was der so denken würde. Ne? Also, dass der, was war jetzt nochmal die Formulierung genau, dass das für ihn seien irgendwie alle Menschen Abschaum oder irgendwie sowas, ne?
Oder? Ja, Abschaum, weil nicht gesagt. Leben von Kindern auf dem, ach so, er habe das Leben von allen Menschen auf der, er halte alle Menschen für Abschaum.
Ja, genau. Und das
dieser Mann ist ein Verbrecher.
Und das ist halt, die berühmt-berüchtigte innere Tatsache. Solange die Frau von Christian Drosten das nicht schriftlich hat, dass er ihr gesagt hat, ich halte alle Menschen für Abschaum, wird sie wohl kaum beurteilen können, was Christian Drosten über alle Menschen denkt, ne? Und also spätestens da müsste man auch als Gericht eine solche Zeugin dann da mal irgendwie so ein bisschen zur Ordnung rufen. Weil das geht halt nicht. Das geht halt auch im Gerichtssaal nicht, dass du so, also das ist ja offensichtlich komplett wirres Zeug. Ja, und ja. Da kannst du da nicht so tun, als würde die jetzt davon, ja, weiß ich nicht, als würde die jetzt ganz, eine ganz normale Aussage machen, wie das da so auf diesem Campingplatz passiert ist. Und auch, also, dann, ob man da jetzt,
das ist total,
und dann versuchen herauszufinden, ob die Aussage, dass der Christian Drosten irgendwie der größte Verbrecher auf der Welt ist, da versuchen noch irgendwie einen Tatsachenkern zu finden. Also vollkommen absurd. Hat der Richter da irgendwie seine Staatsexamen am Kaugummiautomaten gemacht oder was? Ja, also das ist doch wirklich, also ich habe das nur so mitgekriegt. Ich habe ein paar Artikel gelesen, aber jetzt, wo wir drüber sprechen und du das auch nochmal aus deiner Perspektive sagst, das ist wirklich ein veritabler Justizskandal. Also das geht halt so nicht. Das geht
ja, es
so
ist
nicht.
Nur deshalb kein, vielleicht nicht der gröbste Justizskandal, weil das halt ein Typ am Amtsgericht ist und ja, wie weit das ist, weiß man nicht. Aber ich habe mir gerade, die Redaktion reicht mir gerade rein, Richter Roland Träger im Jahr 2015 hat es schon mal in irgendwelche Presseberichterstattung geschafft. Da hat er ein Rentner, dem vorgeworfen wurde, in der Strelitzer Straße in Waren, wer kennt sie nicht, eine Frau mit scheiß Tücken beschimpft zu haben und vorher ausgespuckt zu haben. Tja, gut, das weiß man nicht, aber es ist, es klingt auch nicht so gut.
Ja, was hat er mit dem gemacht?
Ja, den hat er wohl freigesprochen.
Ja.
Zweifel für den Angeklagten.
Ja.
Ja, da ist ein, da also, ist ein Zweifelssatz.
Szenerichter, würde ich da sagen, an der Stelle.
Berichterstattung von irgendeinem Müritzer, ja, weiß ich gar nicht, Portal, das lokale Netzwerk an der Müritz, die auch diesen Artikel sehr schön, das mögen wir immer, das mögen die Leute, die, sobald sie einmal einen Gerichtssaal von innen gesehen haben, können sie das nicht für möglich halten, bebildert mit so einem Hammer.
Ja.
So, mit so einem Hämmerchen, wo dann euer Ehren draufklopft und sagt, Ruhe bitte, Order, Order.
Ja.
Ja, ein Hämmerchen, das es natürlich in deutschen Gerichtssälen nicht gibt.
Wunderbar.
Ja, es wird wichtig, der arme Herr Drosten muss dann natürlich, wenn es eine Berufungshauptverhandlung gibt, worauf alles hinausläuft, muss er da nochmal auflaufen.
Ja, also ich sag mal so, es hätte eigentlich nur noch gefehlt, dass der Richter sagt, dass er auch die Aussage des vierjährigen Sohnes hören will.
Ja, auf den Antrag eines Verteidigers, Bill Gates als Zeugen zu laden, ließ sich Richter Roland Träger vom Amtsgericht Waren dann doch nicht ein.
Ja, aber er hat es kurz drüber
nachgedacht. Er hat sich zur Beratung mit sich selber zurückgezogen, ja. Ja, also das finde ich sehr bedauerlich. Ich schäme mich manchmal auch tatsächlich für die Justiz, auch an Stellen, an denen ich das gar nicht
müsste,
wirklich zu verantworten, also wo ich gar nicht so wahnsinnig viel dafür kann. Also für Roland Träger kann ich einfach nichts, glaube ich. Aber es ist einfach so, wenn die Justiz so totalen Mist baut, wie hier, und auch so völlig inadäquat auf so eine, ja, auf so eine bedeutende Persönlichkeit so völlig inadäquat reagiert, dann, ja, bin ich da auch irgendwie, fühle ich mich betroffen und schuldig.
Ja, aber ja, es ist halt auch so, und man muss es halt auch einfach sagen, wenn sich alles so zugetragen haben sollte, wie in der Berichterstattung geschildert, also dass Christian Drosten da auf dem Campingplatz so beleidigt worden ist, wie er beleidigt wurde, dann ist das halt eine glasklare Sache. Also, dass es da überhaupt zu einem Verfahren kommt und die nicht einfach einen Strafbefehl reingeballert bekommen, weißt du? Also, das ist, ja, vollkommen absurd.
Ja gut, es kann sein, dass die einen Strafbefehl reingeballert, das weiß ich gar nicht genau, aber da hätten natürlich diese Super-Spezialisten.
Ja, dann da legen die dann natürlich.
Hätten die natürlich Einspruch eingelegt, ja, ja.
Das ist mir schon klar, aber ich sag mal, ich wollte damit sagen, eigentlich ist das eine Sache, die mit einem Strafbefehl hätte erledigt werden können. Und zwar vollumfänglich. Ja,
wir bleiben dran. Wir sind sehr gespannt, wie das weitergeht.
Ja.
Die Justiz hat einen Lauf.
Die Justiz hat einen Lauf, ja.
So viele Staatsanwälte und Staatsanwältinnen kennt die breite Öffentlichkeit ja nicht beim Namen. Fritz Bauer, vielleicht der Letzte, den viele kannten. Oder den viele vom Namen her kennen. Aber dann gibt es noch die Oberstaatsanwältin, soon to be Oberstaatsanwältin AD, Anne Brohr-Hilker. Die Kölner Chefermittlerin im Cum-Ex-Skandal. Und die hat jetzt in der letzten Woche, hat sie so ein kleines Schreiben verfasst, das sie ihrem Dienstvorgesetzten dann so reingereicht hat. Und da hat sie darum gebeten, zum Ende, ich glaube tatsächlich gleich zum Ende April, aus dem Beamtenverhältnis entlassen zu werden. Also das aufzugeben, wovon so viele
träumen.
So viele Leute träumen, nachdem sie zur Schule gegangen sind, auf der Universität waren und dann ein Referendariat abgeleistet haben, dass sie eigentlich am liebsten sofort in den warmen Schoß gehen, sich auf ihre Pension vorbereiten können. Das schlägt sie in den Wind und sagt, nein, nein, ich möchte nicht mehr, und äußert sich sehr, sehr negativ über die Justiz. Also sie, diejenige, die bei der Kölner Staatsanwaltschaft, Köln im Land Nordrhein-Westfalen, verantwortlich war für die staatsanwaltschaftliche Aufklärung des Cum-Ex-Skandals. Und sie hat es geschafft, dass rund 120 Ermittlungsverfahren gegen 1700 Beschuldigte geführt, jedenfalls eingeleitet wurden. Und gilt bundesweit als federführend bei der Aufarbeitung des Skandals. Und sie begründet jetzt ihre Kündigung mit der Enttäuschung über das Vorgehen von Justiz und Politik bei Bekämpfung der Finanzkriminalität insgesamt. Sie verweist darauf, dass 11 Jahre nach Bekanntwerden der ersten Cum-Ex-Fälle das immer noch weitergehe und es Nachfolgemodelle gebe und ähnliches. Die Frau Brohr-Hilke kennt sich, glaube ich, richtig gut aus. Ja. Sie sagt einen Satz, der aus anderem Munde häufig, aus kenntnisarmem Mund total bescheuert klingt, aber aus dem Munde einer Oberstaatsanwältin natürlich ein ganz anderes Gewicht hat. Sie sagt, die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen. Das kennt man ansonsten eigentlich immer nur aus dem...
Der Ehrliche ist der Dumme.
Aus dem Munde von denen, die auch der Ehrliche ist der Dumme sagen, oder von Leuten, die gerade verurteilt werden und sagen, oh, aber der Uli Hoeneß, der hat so viel Steuern hinterzogen, da kann ich doch mal eine Million hinterziehen. Nein, nein, das ist schon ein anderes Gewicht, wenn das die Frau Oberstaatsanwältin sagt. Und ja, es gab da noch ein Hin und Her, als versucht wurde, als Bestrebungen seitens des Justizministers Benjamin Limbach, seines Zeichens der Sohn von Jutta Limbach, die mal Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts war, also Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Justizminister Benjamin Limbach wollte Frau Brohr-Hilke ihre Abteilung halbieren, wollte einen Chef, eine Chefin neben sie setzen, und das hätte ja ihre Arbeit erheblich unterminiert. Da konnte er sich nicht durchsetzen, der Herr Limbach. Gibt auch Verschwörungstheorien, dass da irgendwie Olaf Scholz gerettet werden soll und so. Aber das weiß man alles nicht. Jedenfalls, und Frau Brohr-Hilke, und das ist auch was, wo ich sagen musste, bin ich also zutiefst beeindruckt. Sie verlässt also nicht nur den warmen Schoß des Berufsbeamtentums, sondern sie geht zu, jetzt muss
NGO
ich gucken.
Finanzwende.
NGO-Finanzwende. Also
NGO heißt nur Finanzwende, nicht NGO-Finanzwende.
Ja, okay, das ist ein schöner Hinweis, ja.
Ja, NGO-Finanzwende, wofür das NGO wohl
also
steht.
Also ich weiß auch nicht, was das moderne Zeug
da. Ja, da geht sie hin, wird Geschäftsführerin. Es gibt so Berichte, wo zunächst der bisherige Geschäftsführer, wahrscheinlich der Mitgeschäftsführer, jedenfalls da irgendeiner in der Leitung der Nichtregierungsorganisation Finanzwende, wo der seit, als wir die Bewerbung von der auf den Tisch bekommen hatten, das konnten wir gar nicht glauben. Jedenfalls, Frau Brohr-Hilke geht also in einen Idealbetrieb, eine NGO, also nicht ein gewinnorientiertes Unternehmen, sondern ein ideelles eine ideelle Einheit, macht halt nicht das, was frustrierte Staatsanwälte und Staatsanwältinnen zuweilen machen, gerade wenn sie irgendwie da so Abteilungen leiten, geht halt nicht zu einer großen Kanzlei, wo sie im Monat das verdient, was sie bei der Justiz im Jahr verdient, sondern geht da in so ein vergleichsweise bescheidenes Ding, weil sie wahrscheinlich weiß, dass sie gut ist, weil sie weiß, was sie will, weil sie interessiert und weil sie wirklich was bewirken will. Ich kenne sie nicht, aber so wie das aussieht, ist das wirklich ganz, ganz großartig. Ich hoffe nicht, dass ich mich täusche, aber das, was sie macht, finde ich, also verdient allerhöchsten Respekt, finde ich wirklich und brillant. Und das, letzter Satz, und das zumal im Vergleich mit den
vielen, nicht allen, aber mit den vielen Schluffis und Schluffinnen, die da müde in ihren ausgelatschten Schuhen und ihren ausgebeulten Jeans über die Flure mehr oder weniger schleichen, die Flure der Gerichtsgebäude, und denen eigentlich alles total egal ist, was sie machen. Hauptsache, sie kommen freitags um eins nach Hause, um den Rasen zu mähen. Und das ist wirklich ein großer Lichtblick. Ja, viva Frau Brohr-Hilker, bis auf Weiteres.
Ja, und ich wollte auch an der Stelle eigentlich nur sagen, liebe HörerInnen, mal um zu verstehen, wie besonders das ist, wenn der Ulrich Staatsanwälte oder hier in dem Fall eine Staatsanwältin lobt, muss man sich einfach vor Augen führen, dass der Ulrich das sonst nie macht. Ja, wenn ich es jetzt nicht besser wüsste und in einem anderen Zusammenhang Ulrich mir zum Beispiel am Telefon sowas erzählen würde, würde ich denken, das ist Chiffre, ich muss jetzt die Polizei anrufen, er ist in Gefahr, weil er würde sonst sowas nie sagen. Nein, also das ist wirklich, das war jetzt eigentlich mein einziges Anliegen, nochmal zu sagen, also wenn du die Frau so über den Klee lobst, dann ist es tatsächlich was Besonderes. Und es ist auch ein bisschen frustrierend, weil es ist natürlich ein bisschen auch dann Wasser auf die Mühlen genau der Leute, die dann sagen, der Ehrlich ist der Dumme oder irgendwelche Verschwörungstheorien oder. Die, sag ich mal, die freundliche Erklärung wäre, dass es überall in der Justiz so scheiße ist wie in diesem Bereich. Nur, dass es halt in diesem Bereich nochmal besonders ärgerlich ist, weil es da halt einfach um so unfassbar viel Steuergeld geht, dass da den Menschen aus der Tasche gezogen worden ist.
Ja, und eben diese Beobachtung, dass man die Kleinen hängt, also die Justiz ist sehr unnachgiebig und sehr gnadenlos in Bereichen, die sie so ganz gut beherrschen kann. Also wo es zum Beispiel dann im Bereich des Wirtschaftsstrafrechts, wo die immer also den ganz, ganz dicken, brutalen Zeigefinger schwingen, das sind so kleine, so mittelgroße oder letztlich kleine Insolvenzen, wo einer irgendwie so sein mehr oder weniger kleines Unternehmen an die Wand fährt, es dann irgendwie noch retten will oder vielleicht auch sich sagt, ach komm her, dieses schöne Auto, das nehme ich dem jetzt mal, das kriegt meine Tochter oder das verkaufe ich mal. Da ist die Justiz dann, da kommt sie ganz gut klar mit, das ist so das Niveau, das sie auch noch in den Griff bekommen. Da sind die dann auch unnachgiebig. Da erklärt dir dann also auch so der Richter, die Richterin erklärt dann da so einem gestandenen Geschäftsmann, dessen Laden nach 30 Jahren Unternehmertätigkeit es nicht geschafft hat, der erklärt ihm, ja, hätten sie doch früher aufhören müssen und so. Ne? Da ist die Justiz eisern, aber dann in den High-Profile-Cases, wo du natürlich dann auch mit richtig viel Geld dann eine überlegene Stärke gegenüber der Justiz aufgebaut bekommst, da sind sie dann relativ schwach und auch unentschlossen. Und das scheint Frau Brohr-Hilker hier auch zu kritisieren. Und das wird natürlich dann besonders ärgerlich, wenn man das nochmal vor dem Hintergrund sieht, der allseitigen, der pandemischen Forderung nach höheren Strafen, sobald irgendwas Komisches passiert. Aber der absolut inexistenten Bereitschaft, da eine Professionalisierung der Justiz mit einer entsprechend höheren, auch finanziellen Ausstattung herbeizuführen. Und das sagt Frau Brohr-Hilker, das geht so nicht.
Ja.
Und das geht auch so nicht. Das ist wirklich ein Trauerspiel. Das ist auch ein Trauerspiel, was die Staatsanwaltschaften teilweise, wie die da rumschlampen und es überhaupt nicht auf die Kette kriegen, wenn man dann da wieder irgendwie so Umzugskartons mit Papierakten, die schon stinken, bekommt und sowas. Und also, ja, ich bin gespannt, ob und was wir von Frau Brohr-Hilker noch hören werden. Jedenfalls hat sie da einen sehr schönen Paukenschlag hingelegt.
Fein, ich freue mich auch darauf, wieso wie ich mich auf den neuen Formulierungsvorschlag im Grundsatzprogramm der ja, CDU freue. Anders freue zwar, aber freue ich mich, hoffe, dass Frau Brohilker eine interessante Stimme in der deutschen Öffentlichkeit wird. Ich hoffe, dass sie auch so klug ist, sich jetzt nicht in den nächsten 4 Wochen in 27 Talkshows zu verheizen, sondern dass sie dauerhaft interessante Stimme in der deutschen Öffentlichkeit wird. Das ist natürlich viel. Du möchtest mir jetzt die Hoffnung rauben, nachdem ich sie aufgebaut habe.
Da würde ich mir keine Gedanken machen, dass Frau Brohilker in 25 Talkshows verheizt wird, weil auch Talkshow-Redaktionen, da arbeiten ja auch eher einfache Leute, um es mal vorsichtig zu sagen. Und wenn du da jetzt das Thema nicht darauf runterdampfen kannst, dass es der Ausländer war, ne? Oder dass du nicht irgendwelche AfD-Leute einladen kannst, dann ist das halt ein uninteressantes Thema, ne? Und Cum-Ex musst du halt ein bisschen nachdenken.
Naja. Ja, außerdem ist sie natürlich wahrscheinlich auch unangenehm kompetent. Da kannst du auch nicht, kannst du nicht mit so 2, 3.
Kannst du nicht einladen?
Ja, Herr Söder, Dingern da. Sollte man jetzt nicht doch nochmal gucken?
Ja, es ist
nicht. Ja, sehr schön. Also eigentlich ganz gut.
Ja.
Dass sie da macht.
Schön. So.
Schön.
Halleluja. So, jetzt machen wir zum Schluss noch eine Sache als Drüberstreuer. Das ist mir ein ganz besonderes Anliegen, weil es ja ziemlich durch die Medien ging. Wir hatten auch in diesem Podcast so drüber gesprochen. Claudia Pechstein, ihres Zeichens mal Leistungssportlerin in Deutschland, trat bei irgendeinem CDU-Konvent auf und
beim Draften des Grundsatzprogramms.
Ja, genau, die hat Carsten Linnemann den Stift gehalten. Die hat Carsten Linnemanns Stift gehalten beim Schreiben des Satzes über die Ausländer und hat dann sich überlegt, hey, die Sätze, die es nicht ins Grundsatzprogramm geschafft haben, die könnte ich doch auf einen DIN A4 Zettel schreiben und dann auf einer CDU-Veranstaltung als Rede halten, ja. Und also Claudia Pechstein hielt eine Rede auf einer CDU-Veranstaltung. Die Rede war nicht besonders gut. Sie enthielt so.
Ich habe nur einen, der gesagt hat, die war brillant.
Ja, das war Friedrich Merz. Gut, dessen Generalsekretär ist auch Carsten Linnemann, ne? Da muss man sagen, wenn der, sag ich mal, das gewohnt ist, was der Carsten Linnemann da so schriftlich abliefert, dann ist das kein Wunder. Ja, jedenfalls, die Claudia Pechstein stand dann da und ist dann so ein bisschen abgedriftet und redete dann darüber, dass das deutsche Liederabende nicht mehr deutsche Liederabende heißt. Dürfen und dass man sich als Frau ja gar nicht mehr in die U-Bahn trauen könnte und so, ja.
Gar nicht mehr nachts in den Wald trauen.
Ich kann gar nicht mehr nachts im Wald das Altöl in den Wald kippen. Ja,
In die Schlittschuhbahn.
Und auf jeden Fall hat sie das in einer Uniform getan, nämlich als
der Bundespolizei,
weil sie ist Bundespolizistin. So. Und hier steht es auch nochmal, genau, es war ein Auftritt in Uniform im CDU-Grundsatzkonvent.
Grundsatzkonvent?
Ja. Genau. Da saß der Carsten Lindemann direkt mit dem Bleistift und hat mitgeschrieben. So, und Claudia Pechstein hat meines Wissens damals auch gesagt, ja, das wäre mit ihrem Chef alles abgesprochen gewesen und so. Die CDU ist relativ schnell zurückgerudert und hat dann gesagt, das wäre also ihnen nicht bekannt gewesen, dass Claudia Pechstein da die Rede in Uniform hält. Hat aber auch dann, als es passiert ist, niemanden gestört. Ne? Ist also auch niemand hingegangen und gesagt, nee, mal Claudia, das kannst du so nicht machen. Ne? Sag mal so, wenn das jetzt da bei diesem Amtsrichter verhandelt werden würde, dann würde der jetzt erstmal eine 3-stündige Zeugenbefragung machen, um den Wahrheitskern dieser Aussage zu
Echtheit
den
Fotos, auf denen sie abgebildet ist. Echtheit des Tagesschaubeitrags.
Ja, müsste ja erstmal untersucht werden. Ja, also sagen wir mal, es gibt zumindest bei mir so meine Zweifel, ob die das jetzt wussten oder nicht, weil ich sag mal, die Pechstein, die hing da ja auch schon mehrere Minuten, wenn nicht sogar Stunden auf diesem Grundsatzkonvent ab.
In diesem Kostümchen.
Und da muss ja, ja, das ist nicht so, dass sie, das ist nicht so, dass sie wie in der Mini-Playback-Show vorher noch in die Zauberkugel gerannt ist und dann auf einmal diese Uniform anhatte. Nein, nein, die ist in dieser Uniform zu diesem Grundsatzkonvent gekommen. Und jetzt ist nämlich Folgendes passiert. Es gab ein Disziplinarverfahren gegen Claudia Pechstein. Aha, war wohl doch nicht mit dem Chef abgesprochen. Und dieses Disziplinarverfahren wurde jetzt gegen eine Geldbuße von 500 Euro eingestellt. So, ja. Der Spiegel schreibt hier, die Strafe fällt glimpflich aus. Zwar sei es Bundespolizisten verboten, auf politischen Veranstaltungen in Uniform Vorträge zu halten, berichtete der Kölner Stadtanzeiger aus der Einstellungsverfügung. Zugute gehalten wurden Pechstein demnach aber ihre sportlichen Verdienste sowie, dass sie ihren Dienstverstoß bereue. Wo ich echt so sage, sag mal, dieser Richter da aus, arbeitet der noch nebenberuflich da?
Beim Dienstgericht.
Bei diesem Dienstgericht, bei der Bundespolizei? Ich meine, muss doch mal sagen. Also, da hält die in Uniform eine Rede auf einer CDU-Veranstaltung mit fragwürdigen Aussagen. Und dann sagen die, ja gut, Claudia, aber Sport kannst du ja ganz gut, ne? Also
Sport hattest du immer eine Eins.
Sport hattest du immer eine Eins, ne? Komm, dann mal.
Da kannst du deine Note in Politik und Uniform tragen mit Ausgleichen.
Also das ist wirklich, so wie dass sie ihren Dienstverstoß bereue. Also ich kann mich, meiner Meinung nach, kann ich mich sogar noch daran erinnern, dass Claudia Pechstein direkt nach der Veranstaltung ziemlich das Gegenteil davon gesagt hat, nämlich dass also ich
man muss, wird doch wohl
ja,
auch.
Ja, aber ich muss mal, ich muss
seit
mal,
wann ist in Deutschland eine schöne Polizeiuniform nicht mehr jederzeit tragfähig?
Ja, ich muss jetzt mal wirklich nachgucken, also aber Ulrich, vielleicht unsere schöne Standardfrage, was macht das mit dir?
Ja, also das, ja, das lässt mich auch irgendwie so ein bisschen verdutzt einfach zurück. Ich finde es an für sich ganz gut gelaufen, bis auf den Umstand, dass natürlich dann jetzt dieser letzte Twist nur in den Fachmedien wie Lauer und Wehner läuft. Ja. Aber letztlich finde ich, ist es schon ganz gut. Die tritt da auf, das wird thematisiert, es wird problematisiert und es wird sanktioniert. Und insofern bin ich da an für sich ganz zufrieden mit.
Ja.
Jetzt, es klingt jetzt nicht so auf Anhieb, dass man, also es klingt jetzt nicht wie Poesie, wenn es da heißt, ja, also dass man ihr zugute gehalten hat, dass sie ja jetzt so eine erfolgreiche Schlittschuhläuferin da war und auch bereut und ja, das klingt jetzt alles nicht so tipptopp, aber das klingt auf der anderen Seite auch durchaus kunstgerecht. So ist das halt, ne? Also so ist das halt auch in der Justiz, wo du dann sagst, ja, er hat ein Geständnis abgelegt und das sind manchmal recht formale Momente, wo man dann auch sagt, und dann verließ der Verteidiger die Erklärung, es tut mir außerordentlich leid.
Man muss jetzt eine Geloferin.
Dass ich diese junge Familie mit meinem Auto überfahren habe. So, ja, also insgesamt, Frage, was macht das, mal ganz kurz abschließend beantworten, mir geht's ganz gut damit, muss ich sagen.
Man muss jetzt fairerweise zu Claudia Pechstein sagen, sie ist ja jetzt nicht notorisch, ne? Also das ist ja jetzt nicht so, dass sie jede Woche in ihrer Uniform so eine Rede halten würde oder so. Und ich glaube, da ist das mit den 500-Euro-Verfahren einstellen, ich glaube, Claudia Pechstein hat den Schuss jetzt gehört. Ne? Das ist im Fußballsport, sagt man, manchmal in den ersten 20 Minuten immer so ein Respektfoul, damit die Gegenseite mal weiß, mit wem sie es zu tun hat. Und ich glaube, die Nachricht oder die Botschaft, wie es so schön heißt, ist hier bei Claudia Pechstein, dürfte sie angekommen sein.
Ja, also Claudia Pechstein ist auch politisch tatsächlich keine bedeutende Gestalt. Ja, also ich will jetzt auch nicht irgendwie da so ein Pseudopsychogramm von ihr zeichnen. So richtig leicht hat es auch, glaube ich, nicht.
Ja, aber ich sag mal so, ihr posttraumatisches Verbitterungssyndrom kann sie dann halt auch nicht dadurch irgendwie verarbeiten, dass sie dann irgendwo in Uniform auftritt und sagt, Ausländer müssen schneller abgeschoben werden.
Ich will damit auch gar nicht sagen, dass ich es gut finde, aber
Man muss an dieser Stelle nochmal vorlesen.
Es hat schon irgendwie auch eine menschliche.
Ja, natürlich.
Ist menschlich nicht schön, was da gelaufen.
Nee, nein, aber ja. Man muss ja an dieser Stelle aber auch nochmal wirklich das vorlesen, was Friedrich Merz kurz danach in Berlin ja direkt sagte. Das ist jetzt ja auch aus einem Spiegelartikel vom 18.06.2023, einen Tag vor meinem Geburtstag. Da sagte der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz tatsächlich, der Auftritt war brillant, sagte Merz in der ZDF-Sendung Berlin direkt am Sonntag. Pechstein, die in ihrem Beitrag auch für eine Stärkung des Vereins und Schulsports geworben hatte, habe aus ihrer Erfahrung verdeutlicht, wie wichtig Vereine und Breitensport seien. Es sei diese Aussage, sagte Merz weiter, die ihn wirklich interessiere und nicht das Äußere. Der Inhalt war wirklich interessant und der hat uns auch ein Stück motiviert, in diese Richtung weiterzuarbeiten. Und was dabei rauskommt, hat Carsten Linnemann dann ein Jahr später gezeigt mit seinem,
ist einfach eins zu eins übernommen,
mit seinem brillanten Satz. Also das mit den Muslimen ist irgendwie nicht so cool. Ah, Ulrich, es ist wirklich
Muslim go home.
Ja,
das ist ein konsequenter Satz.
Es ist wirklich alles. Es ist nicht so schön.
Ach doch, nee, heute ist es irgendwie. Heute macht mir das alles. Ich weiß gar nicht, was los ist, aber es macht mir einen gewissen Spaß, muss ich sagen. Wahrscheinlich ist es Frau Brohr-Hilker.
Nein, es ist ja auch es
in
ist ja
Verbindung
auch,
mit diesem Text, ja, dieser kreativen Schreibwerkstatt der CDU mit ihrem Grundsatzprojekt. Also es macht mir heute ausgesprochenen Spaß, muss ich sagen.
Ja, es ist ja auch schön, über diese ganzen Sachen zu reden. Da geht es einem dann nachher auch besser.
Marco Buschmann.
Marco Buschmann. Das ist schön ist auch hier diese Anmerkung der Redaktion. Anmerkung der Redaktion: in einer früheren Fassung hieß es, Pechstein sei eine ehemalige Eisschnellläuferin. Tatsächlich ist sie noch aktiv. Wir haben den Fehler korrigiert. Ja. Ich habe jetzt leider nicht, ich glaube, Claudia Pechstein hat sich danach nicht nochmal dazu geäußert, sondern hat dann.
Das ist doch auch klug.
Hat dann
von ihr.
Friedrich Merz den. Ah nee, nein, FAZ, hier, Claudia Pechstein verteidigt in Uniform. Das ist ja genial. Das ist die Reue, die das Gericht hier an der Stelle ihr zugute hält.
Ach, Klautchen, Mann.
So, jetzt muss ich mal gucken, was sie da damals noch gesagt hat. Ja, aber das finde ich ein ausdrückliches Verbot des Uniformtragens auf Parteiveranstaltungen besteht nicht, sagte die Eisschnellläuferin. Kritiker, sagte Pechstein der Bild-Zeitung am Montag, ich bin kein CDU-Mitglied, ich war bei der CDU zu Gast und zwar als Sportlerin, Beamtin und Bundespolizistin. Gemäß der Polizeidienstvorschrift PDV 014, Dienstkleidung außerhalb des Dienstes, sei das Tragen der Uniform außerhalb des Dienstes erlaubt und nur bei Krankheit oder der Ausübung eines öffentlichen Ehrenamtes verboten. Ich bin stolz darauf, seit 30 Jahren Bundespolizistin zu sein. Es ist mir eine Ehre, diese Uniform zu tragen. Ich würde sie auch wieder tragen. Ja, so
würde
klingt
sie auch nachts
tragen. So klingt Reue. So ja. Klingt Reue. Ich würde
tätige
sie auch wieder.
Reue.
Ich würde sie auch. Ja, also da muss sich dann dieses Disziplinar Gericht gefallen lassen, dass sie nicht in der Lage ist, zu googeln, was Claudia Pechstein am 19.06.2023, denkwürdiger Tag, mein Geburtstag, was sie da gesagt hat. Das lässt doch jetzt einen etwas fahlen Beigeschmack.
Tja.
Naja, gut.
Ja.
Die werden hier schon gesagt haben, Claudia, Uniform no more. Ja.
Ja, vor allem 30 Jahre, ich bin 30 Jahre stolz, Bundespolizistin zu sein. Davon hat sie netto 29 Jahre auf Kufen verbracht, ja, in der Sportfördergruppe der Bundespolizei.
Die war ungefähr so Bundespolizistin wie Rainer Wendt Polizist, ne? Also, das ist.
Jetzt hauen wir noch mal ein bisschen in die Tasten.
Ich glaube, ich muss das jetzt abbinden, ne?
Ich denke auch.
Ich muss das jetzt abbinden. Also,
ich denke auch.
Liebe HörerInnen, das war die 170. Folge von Lauer und Wehner, aufgenommen am Mittwoch, den 24. April 2024. Lauer und Wehner, Deutschlands bester Podcast für Fragen der Straßenverkehrsordnung und Impulskontrolle und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Wenn euch das hier gefallen hat, ihr könnt diesen Podcast unterstützen. Pluspunkt.lauerundwehner.de, da findet ihr alle Informationen, die dazu notwendig sind. Wenn ihr diesen Podcast bereits unterstützt, freut mich das sehr und ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch ganz herzlich. Empfehlt uns weiter, kommt gut durch die Restwoche, tretet nicht in Uniform auf CDU-Veranstaltungen auf, lasst es euch gut gehen, werdet nicht verrückt und dann hören wir uns wieder bei Lauer und Wehner und ich hoffe, euch gefällt jetzt der Endjingle, von dem ich zum Zeitpunkt der Aufnahme noch gar nicht weiß, was es genau sein wird.
Spannung.
Tschüss. Macht's gut.
Tschüss.
Es gibt nur eine Gesamtsituation, nur einen Podcast, der sie bewältigen kann. Lauer und Wehner, Deutschlands bester Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Lauer und Wehner, Deutschlands bester Podcast, Lauer und Wehner.